Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Die Zeit vom Start der Raumsonde Sputnik 1957 bis zur Kuba-Krise 1962 gilt als ein Höhepunkt des sogenannten Kalten Krieges. Im Feature »Das Spiel auf den Nerven der Menschheit« beschrieb Ben W. Cobbs die Versuche des sowjetischen Parteichefs Khrushchev, den amerikanischen Feind und seine westlichen Verbündeten niederzuringen. Ein 1960 als Friedensgipfel geplantes Treffen in Paris zwischen US-Präsident Eisenhower und Khrushchev scheiterte. Kurz zuvor war ein amerikanisches Spionageflugzeug über der Sowjetunion abgeschossen worden, wobei der Pilot, Francis G. Powers, überlebte und in Gefangenschaft geriet. Nur ein Beispiel von vielen, die der Autor in seiner vom Deutschlandfunk erstmals am 8. Oktober 1963 ausgestrahlten Sendung beschreibt.
Am 6. Oktober 1957, nach dem Start des ersten Sputnik, schrieb die New York Herald Tribune:
Schwere Niederlage für Amerika.
Und der amerikanische Star-Kommentator Walter Lippmann äußerte die Ansicht:
Die USA sind zur zweitbesten Weltmacht herabgesunken.
Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS hatte das Ereignis triumphierend, aber in einer fast altväterlichen Sprache verkündet.
In Russland ist schon Ende des 19. Jahrhunderts durch die Werke des großen Gelehrten Tsiolkovsky die Möglichkeit von Weltraumflügen mit Raketen zum ersten Mal wissenschaftlich begründet worden.
Das interessierte in diesem Moment keinen Menschen, war aber als Phrasennebel gedacht, um die entscheidenden technischen Einzelheiten und den Anteil deutscher Raketenspezialisten an den erzielten Erfolgen zu verschleiern. Die psychologische Wirkung der ersten Sputniks, wie auch der späteren sowjetischen Weltraumexperimente auf die öffentliche Meinung der Welt, ist sicherlich höher einzuschätzen als ihr unmittelbarer wissenschaftlicher oder praktischer Nutzen. Aber es blieb die Tatsache, dass ein Land, das trotz seiner Größe und seiner Hilfsquellen noch reichlich rückständig war, plötzlich die Führung bei den kühnsten Entdeckungsfahrten der Menschheitsgeschichte übernommen hatte. Es ist klar, dass solche Wundertaten auf primitive Gemüter einen starken Eindruck machen mussten. Aber auch die intelligenteren Zeitgenossen waren höchst überrascht, um nicht zu sagen bestürzt. Das Wirtschaftswunder auf der Erde war den Sowjets nie gelungen. Und jetzt auf einmal dieses Weltraumwunder. War am Ende die Planwirtschaft doch leistungsfähiger, als man gedacht hatte? Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss man feststellen, dass zur gleichen Zeit, als die Sowjets über ihre ersten Schritte zur Eroberung des Mondes berichteten, im westlichen Teil ihres irdischen Machtbereichs in der deutschen Sowjetzone nicht genug Butter vorhanden war, um die Arbeiter zu sättigen. In der deutschen Sowjetzone ging ein Spruch um:
Keine Butter, keine Sahne, auf dem Mond die rote Fahne.
Auch der sowjetischen Bevölkerung scheint die widersinnige Unstimmigkeit zwischen technischen Glanzleistungen im gewaltigen Raum zwischen der Erde und ihren Nachbargestirnen und den kläglichen wirtschaftlichen Errungenschaften auf irdischem Boden keineswegs verborgen geblieben zu sein.
Die Isvestia veröffentlichte im Januar 1960 eine Leserzuschrift, in der es hieß:
Wir fliegen um den Mond, aber wir stellen Möbelstücke von geringer Qualität, unhandliche Radioapparate, schlechte Waschmaschinen und Staubsauger sowie schlecht gemachte, unelegante Kleidungsstücke her.
Gleichwohl. In der Nacht der sowjetischen Wirklichkeit wirkten die Nachrichten über Weltraum- und Raketenerfolge, die 5 Jahre lang über die Welt niedergingen, wie grell aufgeblendete Scheinwerfer. Als die Sowjets im August 1962 zwei Menschen gleichzeitig ins All schickten, herrschte wieder einmal besondere Aufregung im westlichen Blätterwald.
Sowjets veranstalten ein Rendezvous im Weltraum.
Es erschienen spaltenlange Berichte, die wenig Konkretes über das Ereignis selbst mitteilen konnten, sich dafür aber in wilden Vermutungen, Voraussagen, Erwartungen und Befürchtungen ergingen. Manche abenteuerliche Kombination der Weltpresse wurde am 13. August 1962 durch einen Kommentar der Frankfurter Allgemeine Zeitung zurechtgerückt.
Wenn in den sowjetischen Äußerungen davon die Rede ist, koordinierte Handlungen von Raumfliegern in 2 oder mehr Flugkörpern zu erzielen, so ist das mit der Funkverbindung geschehen. Ob es zu anderen gemeinsamen Aktionen der Flugkörper kommt, muss man bezweifeln. So ist es klar, dass der Flug von Vostok 3 und Vostok 4 in erster Linie ein propagandistisches Manöver darstellt. Dafür spricht auch der Zeitpunkt. Man wird das sowjetische Experiment in Zusammenhang bringen müssen mit dem Jahrestag der Berliner Mauer und den Genfer Gesprächen über Abrüstung und Versuchsstopp.
10 Monate später wurde noch offenkundiger, dass die Wostoks in erster Linie als Propagandamittel gedacht sind, als Reklameflugzeuge von fast mythischen Eigenschaften, die dem eigenen Volk und der verblüfften Weltöffentlichkeit den unaufhaltsamen Sieg des Kommunismus einreden sollen. Mitte Juni 1963, kurz vor der Tagung des Zentralkomitees der sowjetischen KP in Moskau, lieferten Oberstleutnant Bykowski und Fallschirmspringerin Valentina Tereshkova mit ihren Rekordfahrten auf Wostok 5 und Wostok 6 den Hintergrund für diese Veranstaltung und die gewünschte Ablenkung von manchen politischen und wirtschaftlichen Misshelligkeiten. Es war ein origineller Einfall der sowjetischen Propagandisten, diesmal nicht zwei Männer, sondern einen Mann und eine Frau in den Himmel zu entsenden. Das gab dem Unternehmen, das sich nur in der Zahl der Erdumkreisungen, nicht aber im Prinzip von dem des Jahres 1962 unterschied, einen zusätzlichen prickelnden Reiz für die Öffentlichkeit.
Kuss im All?
Fragte ein deutsches Massenblatt in Riesenlettern.
Aber auch diesmal kam es nicht zu dem erwarteten Rendezvous im Kosmos, wo die feurige Küsserei zwischen Pilot und Pilotin fand später auf der Erde statt, in einem ungenannten Ort an der Wolga und unter den Augen des sowjetischen Fernsehpublikums. Die Moskauer Behauptung, es sei alles planmäßig verlaufen, wäre nur dann glaubhaft, wenn man den Plan gekannt hätte und seine Übereinstimmung mit dem Flug kontrollierbar gewesen wäre. Wohlweislich hatten die Sowjets aber auch diesmal verschwiegen, was eigentlich außer Propaganda beabsichtigt war. Das Ganze ähnelte einer Zirkusdarbietung, bei der man zwar die halsbrecherische Kühnheit und außerordentliche Gewandtheit der Artisten bewundert, sich als nüchterner Beobachter aber fragt, was soll's? Solange die sowjetischen Weltraumfahrten nicht vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden, wie die im Fernsehen übertragenen Starts und Landungen amerikanischer Erdumkreiser, muss sich Moskau gewisse Zweifel gefallen lassen. Im Umgang mit den Kommunisten ist Skepsis ohnehin eine Tugend, die in den letzten Jahren viel zu wenig geübt wurde.
Lorbeer für Astronauten!
Lorbeer für Astronauten! Lorbeer für Astronauten!
Die sowjetischen Propagandisten hatten es eigentlich gar nicht nötig, Heldenlieder auf die Bravourleistungen ihrer Raumpiloten zu dichten. Das besorgte schon ein erheblicher Teil der westlichen Presse. Er tat dies gerade deshalb so bereitwillig, weil die konkreten Angaben über die Raumflüge recht knapp waren. In solchen Fällen ist es nun einmal eine Gepflogenheit der westlichen Journalisten, die Story auszuschmücken und die Randerscheinungen des großen Geschehens ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu rücken. So gibt es über das Treiben um Major Gagarin, den ersten Weltraumpiloten, farbige Reportagen aus der Feder begabter westeuropäischer Berichterstatter, die unter der stolzen Bezeichnung Augenzeugenberichte in die Welt gingen, obwohl sie keineswegs die Heldentat selbst, sondern nur ihre Folgen zum Gegenstand haben. So schilderte der Berichterstatter einer Hamburger Wochenzeitung, wie sich Gagarin nach der Ankunft auf dem Moskauer Flugplatz, im Flugzeug, nicht in seinem Raumschiff, versteht sich, stramm vor Chruschtschow aufgebaut und markig gemeldet hat, dass er den Auftrag des Zentralkomitees der KPDSU und der Sowjetregierung ausgeführt habe. Unter der Überschrift »Sternenglanz im Auge« hieß es:
Noch einmal legte Gagarin die Hand zum Gruß an den Mützenschirm, stand regungslos vor dem Hohen Empfangskomitee, während die Nationalhymne erklang, und ließ sich herzhaft von Chruschtschow umarmen, ehe er schließlich seine Frau und seine Eltern an die Brust drückte. Im blumengeschmückten Wagen zog er anschließend an der Seite seiner Frau und des Kremlherrn in die Hauptstadt ein. Umjubelt, dekoriert und tagelang gefeiert. Seine Wostok hatte ihn aus der Anonymität auf den Gipfel des Weltruhms getragen. Stets stand ein helles Funkeln in Gagarins blauen Augen, als ob sich noch immer der Sternenglanz in ihnen spiegelt, schrieb poetisch ein Isvestia-Reporter.
Der Bericht über die Ankunft Gagarins wurde vom deutschen Taschenbuchverlag in seinem Reportagensammelband »Hier hielt die Welt den Atem an« als Dokument eingereiht. Das ehrwürdige Wort Dokument gibt ihm den Anschein sicherer Beweiskraft. Aber was wird bewiesen, außer dass Gagarin wie ein Held gefeiert wurde? Moskau hat längst erkannt, welche Tatsachen man den westlichen Reportern vorsetzen muss, wenn man ihnen schon keine Gelegenheit gibt, Start und Ankunft der Raumschiffe zu sehen und technische Einzelheiten zu erkunden. Und deshalb ließen die Sowjets auch am 15. August 1962 im Anschluss an die Meldungen über die erfolgreichen Erdumkreisungen von Wostok 3 und 4 eine herzergreifende Schau in den Straßen der sowjetischen Hauptstadt abrollen. Marina, die 36-jährige Frau des Raumpiloten Oberstleutnant Popowitsch, der Wostok 4 durch den Weltraum gesteuert hatte, erschien mit ihrem 6-jährigen Töchterlein Natascha in der Moskauer Öffentlichkeit. Und die gleichen Berichterstatter, die noch nicht eine Schraube des Raumschiffes fotografieren durften, erhielten großzügig Erlaubnis, das Bild der freudestrahlenden Sowjetdame und ihres Kindchens aufzunehmen. Der Daily Express in London veröffentlichte diese rührende Szene in größter Aufmachung. Und der Moskauer Mitarbeiter des britischen Blattes erzählte seinen Lesern, welche wertvollen Informationen Klein Natascha der Weltöffentlichkeit über den grandiosen Raumflug ihres Papas gab.
So flog mein Papa mit seinem Flugkörper in den Weltraum.
Das hatte der Berichterstatter selbst gesehen. Und auch von den Freudentränen des alten Vaters von Popowitsch, vergossen in einem kleinen Dorf am Dnieper, wusste er überzeugend zu berichten. Zur Abrundung des Ganzen verknüpfte er dann seine Story mit knappen Angaben über die geglückte Landung bei Karaganda, 1600 Meilen von Moskau entfernt. Dieser Teil der Geschichte stützte sich ganz auf die amtlichen Meldungen. Niemand aus dem Westen hatte ihn selbst erlebt. Sicherlich würden die sowjetischen Raketen- und Weltraumerfolge in einem etwas anderen Licht erscheinen, wenn man wüsste, mit wie viel Opfern, wirtschaftlichen Rückschlägen und technischen Mängeln auf vielen anderen Gebieten sie erkauft worden sind. Im Sommer 1962, als Moskau die Erdumkreisung mit zwei Raumschiffen unternahm und damit der Weltpresse den größten Knüller des Jahres hinwarf, hatte auch die Ernährungs- und Wirtschaftskrise im Ostblock einen neuen Höhepunkt erreicht.
Am Jahresende 1962 hat die Bundeskorrespondenz in Frankfurt am Main eine Analyse der sowjetischen Wirtschaftsentwicklung veröffentlicht.
Die Sowjetunion musste im Jahre 1962 die zentralisierte Wirtschaftsführung der Stalin-Ära wieder einführen, weil die Industrien des Ostblocks dem Rüstungswettlauf nicht gewachsen waren. Die Wachstumsraten der industriellen Produktion haben sich vermindert. Gewaltige Finanzmittel sind in die Raketenrüstung und Weltraumtechnik investiert worden. Und nun sucht man durch die neuerliche Zentralisierung die sogenannten innerbetrieblichen Reserven zu mobilisieren und fehlende Finanzmittel durch Organisation und Terror zu ersetzen. Die Agrarproduktion ist 1962 in allen Ostblockstaaten hinter dem Plan zurückgeblieben und ein sehr großes Agrar- und Lebensmitteldefizit musste durch Westimporte gedeckt werden.
Und so ist die Ernährungslage im September 1963 in Moskau.
Zunächst wurde das Brot rationiert. Das trifft die Russen besonders hart, weil sie starke Brotesser sind. Dann hat man in den Staatsläden eine alte Verordnung aus dem Jahre 1947 wieder ausgehängt, die bestimmt, dass Lebensmittel nur bis zu bestimmten Höchstmengen abgegeben werden dürfen. Von Butter und Käse kann man zusammen nur 1 Pfund kaufen, Zucker auch 1 Pfund, Margarine 30 Gramm, Gebäck 50 Gramm. Weiter werden bis zu 10 Eier, 1 Huhn und bis zu 2 Pfund Wurst abgegeben. Die Moskauer nennen diese Lebensmittelzuteilungen Normen. Stillschweigend wurden sie ohne Bekanntmachung in der Presse wieder eingeführt. Das hat bei der Bevölkerung natürlich starke Beunruhigung ausgelöst. Mehl ist daraufhin vom Markt ganz verschwunden. Gleichzeitig mit der Rationierung von Brot begann in der Presse ein Propagandafeldzug gegen den Missbrauch des Heiligsten vom Heiligen, wie Brot genannt wird. Es werden vor allem Bürger angeprangert, die ihren privat gehaltenen Tieren Brot verfüttern. Und die Leiter von Restaurants werden mit strengen Strafen bedroht, wenn sie mit Brot leichtsinnig umgehen.
Die Sowjetregierung hat beschlossen, mit Kanada einen Vertrag über die Lieferung von 6.300.000 Tonnen Weizen abzuschließen. Das ist das größte Weizengeschäft in der kanadischen Geschichte.
Am 20. September 1963 wird aus Hamburg gemeldet,
Einkäufe von rund 250.000 Tonnen Weizenmehl, das entspricht 330.000 Tonnen noch nicht ausgemahlenem Weizen für sowjetische Rechnung, haben in den letzten 48 Stunden die deutschen Inlandspreise für Mahlweizen außerordentlich steigen lassen.
Am gleichen Tage veröffentlichte die kommunistische Berliner Zeitung ein Bild Chruschtschows mit Landarbeitern, das die Unterschrift trug:
Über die gute Ernte unterhielt sich Nikita Chruschtschow mit den Arbeitern des Staatsgutes Wolgadon.
Die Lebensmittel sind aber in der Sowjetunion nicht nur knapp, sie haben sich auch wieder verteuert.
Ein halbes Pfund Butter kostete in Moskau in diesen Tagen nach deutschem Geld 3,80 Mark.
In der Bundesrepublik 1,80 Mark.
Ein Pfund Fleischwurst 6,40 Mark.
In der Bundesrepublik 2,50 Mark.
Ein Liter Milch 1,32 Mark.
In der Bundesrepublik 44 Pfennig.
Die Sputniks, Luniks und Wostoks, die von Zeit zu Zeit urplötzlich in den Himmel stiegen, bildeten für Chruschtschow den Hintergrund für eine Kampagne der Drohungen und Erpressungen. Schon wenige Wochen nach dem ersten geglückten Sputnik-Start im Oktober 1957 erklärte er:
Herr Dulles kann keinen Zweifel hegen, dass eine Nation, die den Sputnik lancieren kann, sehr fortgeschritten in der Wissenschaft, in der technischen Produktion und in der industriellen Kapazität ist. Er kann auch nicht daran zweifeln, dass, wenn dieser Fortschritt andauert oder sich ausbreitet, eine radikale Änderung im Gleichgewicht der Welt eintreten wird.
Der Diktator hatte die Allüren eines Magiers angenommen, der den Himmel mit künstlichen Sternen ausstatten und selbstverständlich auch Raketen von unerhörter Vernichtungskraft aus dem Ärmel schütteln kann. Es klang beinahe glaubhaft, wenn er in den folgenden Jahren behauptete, dass die Sowjetindustrie Raketen wie Würstchen produziere und dass man mit der zielgenauen Sowjetrakete eine Fliege im Weltraum treffen könnte. Fast genau ein Jahr nach dem Aufsteigen des ersten Sputniks fühlte sich Nikita Chruschtschow so stark, dass er, zunächst vorsichtig, zu einem Vorstoß gegen den Status quo in Berlin ansetzte, der seit Stalins gescheiterter Blockade mehr oder weniger respektiert worden war.
Offenbar ist die Zeit gekommen, dass die Staaten, die das Potsdamer Abkommen unterzeichnet haben, auf die Überreste des Besatzungsregimes in Berlin verzichten und damit ermöglichen, eine normale Lage in der Hauptstadt der DDR herbeizuführen. Die Sowjetunion wird ihrerseits der souveränen DDR jene Funktionen übertragen, die noch sowjetische Stellen ausüben.
Die Rede des sowjetischen Regierungschefs fand sofort die gewünschte Beachtung. Und als die Sowjetregierung merkte, dass ihre Warnungen in der westlichen Welt ankamen und Besorgnisse erregten, ließ sie einen furchtbaren Paukenschlag folgen. Das Ultimatum vom 27. November 1958.
In Noten an die Bundesrepublik und die drei Westmächte hat die Sowjetregierung heute die internationalen Abkommen über die Besatzungszonen in Deutschland und die alliierte Verwaltung von Groß-Berlin für ungültig erklärt und die Umwandlung West-Berlins in eine freie Stadt gefordert. Gleichzeitig verlangte Moskau von den Westmächten, dass sie ihre Truppen aus Berlin zurückziehen.
Um seinen Drohungen ultimativen Charakter zu geben und die westlichen Völker gehörig einzuschüchtern, setzte Moskau zur Erfüllung seiner Forderungen eine Frist bis zum 27. Mai 1959.
Nur Wahnsinnige können so weit gehen, dass sie wegen der Aufrechterhaltung der Okkupation in West-Berlin einen neuen Weltkrieg auslösen.
In nüchternes Deutsch übertragen hieß das:
Wenn ihr West-Berlin bis zum 27. Mai 1959 nicht geräumt habt, werden wir euch mit Gewalt hinauswerfen und notfalls auch einen Weltkrieg riskieren.
Das mehrfach verlängerte Berlin-Ultimatum vom 27. November 1958 ist nichts anderes als eine ständige Kriegsdrohung, um die Nerven der westlichen Welt zu zermürben und sie den Plänen Moskaus gefügig zu machen. Der 27. Mai 1959, an dem das sowjetische Ultimatum ablief und dem manche Leute mit Unbehagen entgegensahen, wurde allerdings ein Tag wie jeder andere. Denn der Westen hatte zwar einige Nervosität und die übliche Kompromissbereitschaft gezeigt, sich aber nicht zur Kapitulation bereit gefunden. Vor allem aber war in Berlin selbst keine Panik entstanden, die den Kommunisten ihr Spiel erleichtert hätte. War also das Damoklesschwert des Herrn Chruschtschow nur ein Pappsäbel? Es schien so. Aber auch dieser Pappsäbel, deutlich sichtbar über Berlin und den westlichen Völkern aufgehängt, erfüllte durchaus den Zweck, die Welt in einige Verwirrung zu stützen. die sowjetische Produktion an Berlin-Noten und drohenden Erklärungen zum Thema Berlin und Deutschland übertraf vermutlich in ihren Stückzahlen noch die würstchenartige Raketenproduktion, von der Chruschtschow so gerne sprach. Im Grunde genommen war es dabei fast gleichgültig, was jeweils an neuen Ein- oder Ausfällen in den Noten und Erklärungen stand. Wesentlich war nur, dass die Worte Berlin, entmilitarisierte freie Stadt, Friedensvertrag und anomale Lage ständig wiederkehrten. Diese Holzhammer-Methode wirkt zwar abstoßend und erzeugt heftigen Widerwillen, aber es gibt wenig Menschen, die ihr gewachsen sind und einfach abschalten. Jedenfalls konnten sich die westlichen Staatsmänner und die westliche Öffentlichkeit nicht zu dem Entschluss durchringen, sich taub zu stellen. Es kam zur Genfer Konferenz, in der die Westmächte sich eifrig bemühten, die Sowjetunion zu beschwichtigen. Auch setzte die Serie der Reisen hoher und höchster Herrschaften zum Roten Zaren ein, der so eine einzigartige Gelegenheit fand, seine Drohungen und Ausfälle in der jeweils angebrachten Tonart zu wiederholen und abzuwandeln. Adenauer schien anfangs der Auffassung zu sein, dass es am besten wäre, die sowjetischen Forderungen nicht zu beachten und sich gar nicht erst auf Verhandlungen einzulassen. Aber er konnte seinen angelsächsischen Bündnispartnern gegenüber diesen Standpunkt kaum mit dem nötigen Nachdruck vertreten, weil, was Chruschtschow wohl weiß, die Deutschen in solchen Fällen fast immer den Verdacht auf sich lenken, dass sie Scharfmacher sind und die Welt wegen ihrer Sonderinteressen in einen Krieg reißen wollen. Der Kreml richtete deshalb sein stärkstes Propagandatrommelfeuer auf Bonn und auf Adenauer. Und so unsinnig auch seine Behauptungen klangen, sie gaben doch der Abneigung gegen das besiegte Land, das, diesmal ohne seine Schuld, zu einer neuen Weltgefahr zu werden drohte, ständig neue Nahrung. Chruschtschow beschuldigte dabei den Bundeskanzler, Adenauer habe das Ultimatum gestellt und drohe mit Krieg. So konterte der Kremlchef am 1. Dezember 1959 das Verlangen Adenauers nach Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit mit der Behauptung, der deutsche Regierungschef habe ultimativ die Beseitigung der sozialistischen Errungenschaften des ersten Arbeiter- und Bauernstaates in der Geschichte Deutschlands, die Beseitigung der Deutschen Demokratischen Republik, gefordert. In weiteren Reden erhob Chruschtschow ähnliche Beschuldigungen und schrieb dann am 28. Januar 1960 in einer nach Bonn gerichteten Note:
Wer einen Friedensvertrag ablehnt und die Frage der Grenzveränderungen stellt, der rechnet darauf, dass er Gelegenheit haben werde, diese Frage gewaltsam zu lösen. Das aber bedeutet, einen Krieg zu entfesseln. Sie sagen, dass Sie das nicht wollen. Warum zögern Sie dann, die bestehenden Grenzen anzuerkennen und einen Friedensvertrag zu unterzeichnen? Ich glaube, dass die Einwände der Bundesregierung gegen einen Friedensvertrag in vielem von den Befürchtungen diktiert werden, die Basis für eine Revanche-Politik zu verlieren.
Alles, was Chruschtschow sagte, ließ sich zwar leicht widerlegen, aber in manchen Kreisen des Westens hatte man wenig Lust, sich deutsche Argumente anzuhören. Man fand es einfach shocking, dass dieses Volk schon wieder so viel von sich reden machte und so viel Unruhe von der sogenannten deutschen Frage ausging. Recht oder Unrecht, sollten die Deutschen doch nachgeben, damit dieser Vulkan in der Mitte Europas endlich und für alle Zeiten zur Ruhe kommt. Als Adenauer im Januar 1960 vor dem Berliner Abgeordnetenhaus Bedenken gegen die geplante Gipfelkonferenz äußerte, wurde er in einigen Kreisen Englands als verdrießlicher alter Mann bezeichnet. Und der Labour-Politiker Dennis Healey schrieb im April 1960 über ihn:
Fast überall glaubt man jetzt in Großbritannien, dass Bundeskanzler Konrad Adenauer das Haupthindernis auf dem Wege zu einem Übereinkommen mit den Sowjets auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz ist.
Die sowjetische Propagandakampagne hatte ein wichtiges Teilziel erreicht. Der Westen stand jetzt mit dem Rücken an der Wand. Und wenn er auch von dem ihm noch verbliebenen Terrain nicht abließ, so verriet er doch wenig Neigung für Deutschlands Wiedervereinigung, geschweige denn für eine Revision der Oder-Neiße-Grenze einzutreten. Die Forderung nach Aufhebung der deutschen und damit der europäischen Teilung war nur noch ganz kleinlaut zu hören. Aber schon zu Hitlers Zeiten fanden sich immer Leute, die auch für seine unverschämtesten Forderungen Verständnis verrieten und nach Verhandlungen drängten. Heute ist das nicht anders. Fast nach jeder sowjetischen Propagandakampagne melden sich die Neopazifisten zu Wort, die nicht etwa über die kriegerischen Töne aus Moskau empört sind, sondern die eigenen Regierungen beschimpfen, wenn diese nicht genügend Kapitulationsbereitschaft zeigen. Es ist ein sicheres Rezept, immer wieder mal das Gespenst des Atomkrieges heraufzubeschwören, um eine pro-sowjetische Demonstration von Bertrand Russell und ähnlichen Kämpfern gegen die westliche Moral zu erreichen. Der edle Lord macht dann gewöhnlich den westlichen Regierungen die gröbsten Vorwürfe, dass sie ihre Länder nicht widerstandslos annektieren lassen wollen. Wer raubt, will den Frieden. Wer sich nicht ausrauben lassen will, treibt zum Krieg. So etwa lautet ein Glaubenssatz der Pazifisten von heute. In England scheint diese Bewegung nach dem Moskauer Berlin-Ultimatum stärker gewesen zu sein, als die Zahl der eingeschriebenen Mitglieder pazifistischer Sekten vermuten lässt. Macmillan wurde jedenfalls der Vorreiter einer unübersehbaren Prozession westlicher Politiker und Presseleute, die jetzt gen Moskau zogen und um gutes Wetter baten. Den stärksten Beitrag zur internationalen Aufwertung Nikita Chruschtschows leistete allerdings die Regierung Eisenhower. 1959, als das berüchtigte Berlin-Ultimatum kaum ein Jahr alt war, entschloss sich Washington, den Sowjetboss nach den Vereinigten Staaten einzuladen. So gab man ihm Gelegenheit zu einer einmaligen Propagandatournee, die sein Ansehen in der Welt und sein Prestige in der Sowjetunion wesentlich förderte. Chruschtschow gab sich jovial und buchschikos. Und wenn er auch gelegentlich mal aus der Rolle fiel, wie etwa bei seinem Disput mit den Gewerkschaftlern, so verstand er es doch, die übliche Vorstellung vom sturen Sowjetmenschen ins Wanken zu bringen. Mancher sagte sich damals, mit dem kann man doch reden. Er vertritt zwar die Interessen seines Landes, aber er hat schließlich Humor, ist nicht so düster wie Stalin und wirkt ganz menschlich. Bald nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten ließ Chruschtschow ein Buch mit Bildern über seine Tournee veröffentlichen und sonnte sich in dem Ruhm, als erster russischer Regierungschef von den Amerikanern mit großen Ehren empfangen worden zu sein und ihnen schlagfertig Rede und Antwort gestanden zu haben. Wenn die Behauptung stimmt, dass das russische Volk, ungeachtet der Hetzpropaganda, der seit Jahrzehnten ausgesetzt ist, eine heimliche Bewunderung für die Amerikaner empfindet, dann hat diese Besuchsreise, die den Namen Chruschtschow auf eindrucksvolle Weise mit dem Begriff Amerika verknüpfte, im Bewusstsein oder Unterbewusstsein der russischen Massen die Achtung vor dem Diktator wesentlich gesteigert. Im darauffolgenden Jahr, 1960, gebärdete sich allerdings Nikita Chruschtschow so bösartig, dass das in Amerika aufgebaute sympathische Vorstellungsbild von einem im Kern gar nicht so üblen Russen Kratzer bekam.
Die Welt hält den Atem an,
schrieb eine deutsche Boulevardzeitung über den Bericht, dass die mit manchen Hoffnungen erwartete Pariser Konferenz vorzeitig geplatzt war, weil Präsident Eisenhower sich wegen des U-2-Zwischenfalles nicht bei Chruschtschow entschuldigt hatte. Der Präsident der Vereinigten Staaten, dem Chruschtschow eine Gegeneinladung nach der Sowjetunion schuldig war, wurde mit der grobschlächtigen Begründung ausgeladen, dass er nach der provokatorischen Aggressionshandlung gegen die UdSSR nicht mit der sonst in der Sowjetunion üblichen Gastfreundschaft empfangen werden könne. Die Spionageflüge, für die Eisenhower eine Demütigung auf sich nehmen sollte, obwohl sie in der gefährdeten Lage des Westens selbstverständlich waren, wurden in der Sprache Chruschtschows zu räuberischen Flügen, und auf einer Pressekonferenz charakterisierte er den Zwischenfall mit der Maschine des Piloten Powers im Gassenjargon.
Die Amerikaner haben über den fremden Zaun einen Blick geworfen. Den Imperialisten hat man eins in die Fresse gehauen.
Jetzt bleibt bloß noch der Krieg, dachte mancher, als die Pariser Konferenz unter solchen dramatischen Umständen aufflog. Aber wie sich bald zeigte, waren Chruschtschows rednerische Entgleisungen nur eine Ersatzhandlung. Da er, aus welchen Gründen auch immer, nicht imstande war, auf die erwartete feste Haltung des Westens mit Gewaltmitteln zu antworten, spielte er den starken Mann mit Worten. Dabei gedachte er natürlich auch der Deutschen.
Wir haben euch nicht добили под Сталинградом, in der Ukraine, in Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. За уши или потереть уши и сказать, что этого общества идет вперед к коммунизму, и вы ухаете, вы бодрости мне придаете.
Der Pariser Auftritt Chruschtschows war aber nur ein harmloses Frühlingsvorspiel. Verglichen mit den Herbststürmen, die der Sowjetboss im September und Oktober 1960 in New York auslöste.
Aber was ist mit den Ländern, die unter sowjetische Vorherrschaft geraten sind? Am 12. Oktober 1960, während einer Rede des philippinischen Delegierten, belegte Chruschtschow den Sprecher brüllend und gestikulierend mit Schimpfworten und Schmährufen, zog seinen Schuh aus und trommelte damit auf den Tisch. Der Präsident der Vollversammlung unterbrach daraufhin die turbulente Sitzung.
Chruschtschow verließ New York ohne seine politischen Ziele, nämlich die Sprengung oder Sowjetisierung der Vereinten Nationen, erreicht zu haben. Aber er hinterließ bei seinem bestürzten Publikum den Eindruck eines gefährlichen, unberechenbaren, jähzornigen und zu allem fähigen Tyrannen. Für Chruschtschow war es selbstverständlich, dass er auf die Rolle des vertrauenswürdigen Onkels vorübergehend verzichten musste, wenn er bei seinen Zuhörern und Zuschauern Schrecken verbreiten wollte. Er spielte also den bösartigen, unberechenbaren, hinterhältigen und angriffslustigen, um die westliche Welt und die Neutralen in Kriegsangst zu versetzen und dadurch seinen Wünschen gefügig zu machen. Im Sommer 1961 trieb die gegen West-Berlin gerichtete Propaganda einem neuen Höhepunkt zu. Mit einem Sperrfeuer von Warnungen und Lockungen bereiteten die Kommunisten den Schlag vom 13. August, die Abriegelung Ost-Berlins von der westlichen Welt, vor. Der jetzt eröffnete Nachrichtenkrieg diente dem Zweck, den Westmächten die bevorstehende Maßnahme schmackhaft zu machen oder sie durch die stete Drohung mit Raketen und Superwaffen von Gegenmaßnahmen abzuhalten. Die amerikanische Regierung tat so gut wie nichts, um dem in Berlin drohenden Unheil entgegenzuwirken. Als Präsident Kennedy auf seiner Pressekonferenz am 10. August 1961 gefragt wurde, was er von den Gerüchten über eine Grenzschließung halte und wie Amerika sich künftig zum Flüchtlingsstrom verhalten wolle, entgegnete er kühl und reserviert:
Die Regierung der USA versucht nicht, den Flüchtlingsstrom zu ermutigen oder zu entmutigen.
Mit dieser neutralistischen Antwort aber war Moskau ermutigt. Erst kurz vor der Kuba-Krise schlug Amerika plötzlich eine andere Tonart an. Die neue Tonart im Herbst 1962 bestand darin, dass Washington jetzt kaltschnäuzig von sich aus mit Atomwaffen drohte, falls sich die Sowjets in Berlin rühren sollten. Es wurde zwar im Ostblock mit heuchlerischer Entrüstung aufgenommen, als der amerikanische Verteidigungsminister McNamara erklärte, die Vereinigten Staaten würden West-Berlin notfalls auch mit Atomwaffen verteidigen, aber die Nachricht machte mehr Eindruck als die vielen gewundenen Verlautbarungen, die vorausgegangen waren.
Auch die Erklärung Willy Brandts lag auf dieser Linie.
Die Sowjets können ihren Krieg haben, wenn sie durchaus wollen.
Der Berliner Bürgermeister war bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten vermutlich zu dieser Drohung ermuntert worden. Und wenn man es auch bedauern mag, dass kaum zwei Jahrzehnte nach dem bisher schrecklichsten aller Kriege ein deutscher Sprecher solche Töne anschlagen musste, so haben doch Nachrichten dieser Art als Abwehrwaffen gegen sowjetische Propagandakampagnen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die öffentliche Meinung. Kriegsdrohungen in unseren Tagen sind ein Gift, gegen das es nur ein wirksames Gegengift gibt, nämlich überzeugende Warnungen an die Adresse Moskaus. Es gibt einem Volke Zuversicht, wenn es aus der Sprache seiner Regierung spürt, dass sie sich stark genug fühlt, Herausforderungen zurückzuweisen und damit schließlich den Frieden zu bewahren.
Moskau droht bei Angriff auf Kuba mit Weltkrieg.
Moskau droht mit Krieg und Wasserstoffbomben.
Mit solchen alarmierenden Schlagzeilen wurde am 11. September 1962 der westlichen Öffentlichkeit die TASS-Nachricht serviert, dass die sowjetische Regierung die Vereinigten Staaten vor einem Angriff auf Kuba gewarnt habe.
Die Regierung der UdSSR hält es für notwendig, die Regierungen aller Länder und die Weltöffentlichkeit auf die Provokationen aufmerksam zu machen, die gegenwärtig von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika unternommen werden. Auf Provokationen, die die Welt in die Katastrophe eines allgemeinen Weltkrieges unter Einsatz von Kernwaffen stürzen können.
Als Khrushchev das sagte, waren die Sowjets eifrig dabei, Kuba zu einer Raketenfestung auszubauen. Und um bei diesem Geschäft durch die unruhig gewordenen Amerikaner nicht gestört zu werden, versuchten sie Washington durch die Drohung mit dem Atomkrieg von Gegenmaßnahmen abzuhalten. Diesmal bewiesen die Amerikaner Umsicht und Stehvermögen. Wohl wissend, dass die Kommunisten versucht sein könnten, einen amerikanischen Schritt gegen Kuba mit neuen Nadelstichen gegen Berlin zu beantworten, war Washington zu eindringlichen und eindeutigen Warnungen übergegangen.
Mitte Oktober, etwa eine Woche vor der Ankündigung der Kuba-Blockade, erklärte George Bundy, der Berater von Präsident Kennedy, in Sicherheitsfragen:
Die Vereinigten Staaten werden notfalls allein für Berlin kämpfen.
Am 22. Oktober 1962 gab Präsident Kennedy in einer Rede über alle Fernseh- und Rundfunksender der Vereinigten Staaten das Waffenembargo gegen Kuba bekannt.
Unsere Regierung hat in den letzten Wochen Beweise dafür erhalten, dass eine Reihe offensiver Raketenbasen auf Kuba vorbereitet werden. Der Zweck dieser Basen kann nur sein, gegen die westliche Hemisphäre eine nukleare Angriffsmöglichkeit zu schaffen. Außerdem werden jetzt Düsenbomber, die Kernwaffen tragen können, auf Kuba entladen und zusammengebaut, während gleichzeitig die erforderlichen Luftstützpunkte vorbereitet werden. Die rasche Umwandlung Kubas in eine bedeutende strategische Basis stellt eine einwandfreie Bedrohung des Friedens und der Sicherheit ganz Amerikas dar. Dieses Vorgehen widerspricht den wiederholten öffentlich und privat abgegebenen Versicherungen sowjetischer Sprecher, dass die Ausrüstung Kubas mit Waffen einen defensiven Charakter habe und dass die Sowjetunion nicht das Bedürfnis oder den Wunsch habe, strategische Raketen auf dem Gebiet irgendeiner anderen Nation zu stationieren. Noch im letzten Monat hat die sowjetische Regierung öffentlich erklärt, dass die nach Kuba verschickten Rüstungsgüter und militärischen Ausrüstungsgegenstände ausschließlich für defensive Zwecke bestimmt sind und dass für die Sowjetunion keine Notwendigkeit besteht, für einen Vergeltungsschlag Waffen in irgendein anderes Land, zum Beispiel Kuba, zu verlegen und dass die Sowjetunion selbst für diese Kernwaffensprengköpfe so mächtige Trägerraketen besitze, dass es nicht notwendig sei, dafür Basen außerhalb der Grenzen der Sowjetunion zu suchen. Diese Erklärung war unwahr. Noch am vergangenen Donnerstag, als ich schon Beweise für den schnellen Offensivaufbau in Kuba in Händen hatte, sagte mir der sowjetische Außenminister Gromyko in meinem Arbeitszimmer, dass er beauftragt sei, erneut im Namen seiner Regierung klarzustellen, dass die sowjetische Hilfe für Kuba einzig und allein den Zweck verfolge, zu den Verteidigungsmöglichkeiten Kubas beizutragen. Dass ferner die von sowjetischen Spezialisten vorgenommene Ausbildung kubanischer Staatsangehöriger für die Bedienung von Abwehrwaffen auf keinen Fall offensiven Charakter habe. Diese Erklärung war ebenfalls unwahr. Zur Verteidigung unserer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der ganzen westlichen Hemisphäre habe ich deshalb angeordnet, dass folgende erste Schritte sofort eingeleitet werden. Um der offensiven Aufrüstung Einhalt zu gebieten, wird eine strikte Sperre für alle militärischen Angriffsausrüstungen, die auf dem Seewege nach Kuba gebracht werden, eingeführt. Alle für Kuba bestimmten Schiffe, gleichgültig welcher Nationalität sie angehören oder von welchem Hafen sie kommen, werden zurückgeschickt, falls festgestellt wird, dass sie als Fracht Offensivwaffen an Bord haben.
Die Blockadeproklamation wurde ein Wendepunkt in der Geschichte, obwohl oder gerade weil kein Schießkrieg daraus entstand. Denn jetzt zeigte es sich, dass der prahlerische Khrushchev vor die äußerste Entscheidung gestellt, keine andere Wahl hatte, als zu kneifen. Die Stunde von Kuba war die Stunde der Wahrheit. Und wenn die Welt nicht so schnell vergessen würde, dann wäre Nikita seitdem endgültig kompromittiert und kein Mensch würde ihm mehr ein Wort glauben. Aber das ist leider nicht zu hoffen. Es ist bemerkenswert, dass Moskau auf die Ankündigung Kennedys keine rechte Antwort geben konnte. Zwar wurden militärische Alarmmaßnahmen angeordnet, und in einer öffentlichen Erklärung behauptete Khrushchev:
Die dreisten Akte des amerikanischen Imperialismus können zu katastrophalen Folgen für die ganze Menschheit führen.
Aber der sofortige sowjetische Appell an den Sicherheitsrat zeigte, dass Moskau nach einem Weg suchte, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ohne ihn zu verlieren. Ganz nebenbei sorgten die Kommunisten natürlich für einige Nachrichten, die den Westen beunruhigen und Befürchtungen erwecken sollten, dass es wegen Kuba zu einer amerikanisch-sowjetischen Seeschlacht kommen werde.
Ein Gerücht besagte, dass der sowjetische stellvertretende Marineattaché in Washington erklärt habe:
Unsere Schiffe werden den Kurs halten. Und wenn befohlen ist, dass diese Männer sterben müssen, werden sie ihren Befehlen gehorchen. Ihren Kurs halten oder untergehen.
Solche Äußerungen wurden von der europäischen Presse ernster genommen, als sie waren. Typisch für den Gemütszustand politischer Beobachter und Journalisten, die fasziniert auf den Atlantik starrten und nervös die Stunden bis zur Ankunft der ersten Ostblockschiffe zählten, war die Schlagzeile eines bekannten deutschen Abendblattes:
Moskau befiehlt Durchbruch!
Eine andere deutsche Zeitung, deren Leserschaft ohnehin zur Kriegsangst und zu Hortungskäufen neigt, verursachte am 25. Oktober ziemliche Aufregung mit einer Meldung, die Wahrheiten und unausgegorene Spekulationen miteinander vermengte.
Sowjetschiffe werden nicht stoppen. Konfliktgefahr um Kuba seit 15 Uhr.
Seit heute Nachmittag 15 Uhr besteht in den Gewässern der Karibischen See die Gefahr ernster internationaler Konflikte und bewaffneter Zusammenstöße. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy hat in der Nacht zum Mittwoch seine Proklamation zum Verbot der Lieferung von Offensivwaffen an Kuba unterzeichnet und alle US-Streitkräfte angewiesen, mit Gewalt zu verhindern, dass der Ostblock weitere Angriffswaffen nach der Zuckerinsel Fidel Castros liefert. Wie die Washington Post am Mittwoch meldete, sagte der stellvertretende sowjetische Marineattaché in der amerikanischen Hauptstadt am Dienstagabend, alle sowjetischen Schiffe hätten Anweisungen, sich nicht anhalten oder durchsuchen zu lassen.
Die Seeschlacht erwies sich als Einbildung der Gespensterseher in einigen Redaktionsstuben. Das erste Schiff, das den Blockadering passierte, war ein Tanker, dessen Erscheinen keinen Zwischenfall auslöste. Die mit Raketen und anderem wichtigen Kriegsmaterial beladenen Flotten aber, seit Tagen angekündigt und mit Besorgnis erwartet, verschwanden wie der fliegende Holländer irgendwo auf dem Weltmeer. Was hätten sie auch anderes tun können? Nur überhitzte Gehirne konnten annehmen, dass Nikita Chruschtschow seine mit Offensivwaffen beladenen Schiffe direkt in die amerikanische Falle schicken und damit der Welt erneut einen unwiderlegbaren Beweis für seine dunklen Machenschaften im Karibischen Meer liefern oder gar den amerikanischen Militärs sowjetische Raketen mit technischen Details und Bedienungsanweisungen direkt in die Hände spielen würde. Solche geheimnisvollen Ungetüme waren nicht für die Kommandos der amerikanischen Blockadeflotte bestimmt. Aber wie konnte Nikita Chruschtschow sein Gesicht wahren und trotzdem vom Ton eines grollenden Kriegsgottes auf die sanftere Tonart eines Friedensengels übergehen? Die erste Gelegenheit, sich in die neue Rolle einzuspielen, bot ihm der britische Pazifist Bertrand Russell mit einem telegrafischen Friedensappell wenige Stunden nach Inkrafttreten der amerikanischen Blockade. Chruschtschow antwortete ihm prompt:
Die Sowjetregierung wird keinerlei unbesonnene Entscheidungen treffen.
Im Kreml wurden jetzt am laufenden Band versöhnlich klingende Noten und Erklärungen produziert, wobei man den gleichen Eifer entwickelte, mit dem man bisher serienweise Drohungen und prahlerische Behauptungen fabriziert und in die Welt hinaus posaunt hatte. Der sowjetische Regierungschef verfasste direkte Appelle an Kennedy, die von Mal zu Mal höflicher und zahmer ausfielen. Er nahm geradezu im Eiltempo den Stillhaltevorschlag des UN-Generalsekretärs Utant an und erklärte sich zunächst bereit, die Waffenlieferungen an Kuba einzustellen, wenn Amerika die Blockademaßnahmen aufhebe. Während Moskau sich in Beteuerungen seiner Friedensliebe und Versöhnungsbereitschaft nicht genug tun konnte, ging das gefährliche Spiel auf der Insel selbst aber noch ein paar Tage weiter.
Noch am 27. Oktober stellten die amerikanischen Beobachtungsflieger fest, dass an den Raketenrampen weitergebaut wurde.
Arbeitete Chruschtschow auf Zeitgewinn? Der sowjetische Ministerpräsident machte einen letzten Versuch, mit dem amerikanischen Präsidenten zu feilschen und sich als Lohn der Aggression eine Gegenleistung für die Räumung Kubas auszuhandeln.
Wir willigen ein, die Mittel aus Kuba zu entfernen, die Sie für offensive Mittel halten. Wir willigen ein, dies zu tun und in den Vereinten Nationen eine entsprechende Verpflichtung abzugeben. Ihre Vertreter geben eine Erklärung ab, dass die USA der Beunruhigung und Besorgnis des Sowjetstaates Rechnung tragend ihrerseits ihre entsprechenden Mittel aus der Türkei entfernen lassen.
Kennedy lehnte das Ansinnen des sowjetischen Ministerpräsidenten ab.
Der erste Schritt, lassen Sie mich das betonen, ist die Beendigung der Arbeiten an den Raketenbasen in Kuba und die Festlegung von Maßnahmen, diese Waffen einsatzunfähig zu machen, unter wirksamen internationalen Kontrollen. Die Aufrechterhaltung dieser Bedrohung oder die Verzögerung dieser Diskussion über Kuba durch Verbindung dieser Probleme mit den umfassenderen Fragen der europäischen und Weltsicherheit würde zu einer Verschärfung der Kuba-Krise führen und eine ernste Gefahr für den Frieden der Welt heraufbeschwören.
Später zogen die Amerikaner ihre Raketen aus der Türkei ab, weil sie, wie es hieß, veraltet und durch die Atom-U-Boote im Mittelmeer nicht mehr nötig seien.
Am Sonntag, dem 28. Oktober 1962, fand Präsident Kennedy auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus den sanftesten Brief vor, der jemals den Kreml seit Beginn des Ost-West-Konfliktes in Richtung Washington verlassen hatte. Um ganz sicher zu gehen, dass sein Rückzugsangebot nicht zu spät kommen würde, hatte Chruschtschow es noch vor Zustellung seines Schreibens über die sowjetischen Sender verbreiten lassen.
Das Schreiben war eine Weltsensation. Chruschtschow redete Präsident Kennedy wie einen guten Freund an.
Erlauben Sie mir, Ihnen meine Befriedigung und meine Dankbarkeit für Ihren Sinn für die richtigen Maßstäbe auszudrücken, sowie mein Verständnis für das Gefühl der Verantwortung für die Erhaltung des Weltfriedens, das Sie an den Tag gelegt haben.
Obwohl noch wenige Stunden vorher die amerikanischen Berichte über die Raketenrampen von der sowjetischen Regierungszeitung Isvestia als Fälschungen bezeichnet worden waren, schrieb der Chef der sowjetischen Regierung:
Ich verstehe sehr gut die Besorgnis, die Sie und das amerikanische Volk angesichts der Tatsache empfinden, dass die Waffen, die Sie als Offensivwaffen beschreiben, in der Tat sehr bedrohliche Waffen sind. Sie und ich verstehen sehr wohl, um was für Waffen es sich handelt.
Die ziemlich langatmige, aber äußerst höfliche Epistel lässt sich etwa in der Formel zusammenfassen.
Ja, wir haben in Kuba Atomraketen, aber es war wirklich nicht böse gemeint. Da sich aber das amerikanische Volk vor den ungemütlichen Dingern fürchtet, was wir verstehen können, werden wir sie selbstverständlich zurückziehen. Nichts für ungut.
Mit dem Abdrehen der sowjetischen Schiffe auf dem Atlantik, dem Abbau der Raketenstellungen und dem Abtransport einiger Dutzend Raketenungetüme aus dem Vorgelände Amerikas ging die seltsamste Schlacht der Weltgeschichte zu Ende. War das der Wendepunkt im Kalten Krieg? Nach den aufregenden Oktobertagen des Jahres 1962 sind die Aktien Chruschtschow an der politischen Meinungsbörse nicht im gleichen Maße gefallen, wie die Aktien Kennedy stiegen. Die sowjetischen Propagandisten konnten Nikita Chruschtschow sogar als Friedensstifter feiern und ihn mit der Gloriole des weisen Staatsmannes ausstatten. Als er merkte, dass er mit dem Versuch einer militärischen Erpressung vor der Haustür Amerikas im Moment nicht weiterkam, spielte er sofort den Friedensengel und sprach von friedlicher Koexistenz. Als ob er sich nie mit dem Gedanken getragen hätte, die Amerikaner mit Vernichtungswaffen zu bedrohen, einzuschüchtern und von Europa zu isolieren, erklärte er plötzlich bieder:
Wir leben nicht allein auf dieser Welt. Wenn gesagt wird, der Imperialismus sei ein Papiertiger, so hat er doch Atomzähne. Es gibt nur die Alternative zwischen friedlicher Koexistenz und atomare Zerstörung.
Diese im Dezember 1962 von Chruschtschow vor dem obersten Sowjet abgegebene Erklärung erregte starkes Aufsehen.
Chruschtschow stellte sich vor aller Welt und vor dem sowjetischen Volke als einen stets auf Ausgleich bedachten Friedenshelden hin und klagte die rot-chinesischen Kommunisten als Kriegstreiber an. Zwar konnte er sich's nicht verkneifen, im gleichen Atemzug wieder mal seine bekannten Forderungen Aufräumung Berlins vorzubringen, der Bundesrepublik zu drohen und dem Bundeskanzler zuzurufen:
Ich möchte Ihnen dies sagen, Herr Bundeskanzler. Wir haben uns entschlossen, die Raketen zurückzuziehen. Aber wir haben einen Teil der Raketen für Sie reserviert, Herr Bundeskanzler.
Aber diese kriegerischen Zwischentöne in seiner Friedensrede fanden außerhalb Deutschlands nicht so viel Beachtung wie seine sensationellen Angriffe auf die Chinesen.
Hätten wir auf diese Schreihälse gehört,
so wäre der Dritte Weltkrieg längst im Gange.
Nach all den kriegerischen Drohungen, die Chruschtschow noch einige Wochen vorher gegen Amerika ausgestoßen hatte, war das eine erstaunliche propagandistische Kehrtwendung. Plötzlich waren nicht mehr die Amerikaner die schlimmsten Kriegstreiber, sondern kommunistische Schreihälse, die ihre Befehle von Peking bekamen. Die plötzliche Wendung Chruschtschows um 180 Grad entsprang einer Propagandataktik, die der Diktator schon nach Stalins Tod erfolgreich ausprobiert hatte. Damals, 1956, hatte er auf dem 20. Parteikongress in seiner berühmten Rede über den Personenkult Stalin entlarvt. Damals konnte Chruschtschow, obwohl er nach seiner ganzen Laufbahn, seiner Erziehung und Geistesart selbst Stalinist war und Stalins Säuberungen selbst durchgeführt hatte, seine innerparteilichen Gegner als Stalinisten brandmarken und aus ihren Ämtern entfernen. Leute wie Chruschtschow schwimmen mit dem Strom und lassen sich von ihm tragen, wenn sie sich ihm nicht entgegenstellen können. So war es auch während und nach der Kuba-Krise. Nachdem die Aggressionspolitik gescheitert war, spielte Chruschtschow den Führer aller friedliebenden Menschen und versuchte die abenteuerlichen Absichten anderen in die Schuhe zu schieben. Aber auch die Kommunisten sagen manchmal die Wahrheit. Auf dem 6. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei in Ost-Berlin wandte sich Chruschtschow mit einer ebenso offenherzigen wie zynischen Erklärung an die westlichen Pressevertreter.
Nun, meine Herren von der westlichen Welt, notieren Sie in Ihr Notizbuch. Sie warten darauf, dass die DDR verschwindet. Wir aber warten darauf, dass Sie von der Erdoberfläche verschwinden. Ins Grab mit euch!
Die immer wiederkehrende Drohung mit Atomraketen und 100 Megatonnen Bomben dürfte zwar aus naheliegenden Gründen kaum ernst gemeint sein, aber wenn der Kreml uns verkündet, dass er uns möglichst bald unter die Erde bringen will, dann sollten wir das durchaus ernst nehmen. Psychischer Terror heißt die Waffe, mit der Moskau Macht über die Seelen und schließlich die Welt gewinnen will. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kommunisten diese Waffe jemals ganz aus der Hand geben werden. Wenn es ihnen angebracht erscheint, locken sie zwar zwischendurch einmal mit Schalmeienklängen, aber die Terrorwaffe steht immer bereit, um dem Opfer in einem unbewachten Moment den Rest zu geben. Für Perioden, in denen Drohungen nicht mehr genügend ziehen, hält Moskau allerdings eine andere Waffe in seinem Arsenal bereit. Das süße Nervengas seiner Koexistenzparolen, mit denen es den Westen schließlich einzuschläfern hofft. Koexistenz ist für Moskau die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Wenn Politiker, von denen man jahrelang nur doktrinäre Starrheit, humorlose Prinzipienreiterei und unnachgiebige Feindseligkeit gewohnt war, von einem Tag zum anderen urplötzlich liebenswürdig lächelnde Gesichter zeigen und sich verbindlich wohlgelaunt und umgänglich geben, dann ist die Wirkung einer solchen Veränderung auf die Mitwelt geradezu faszinierend. Kleine Gesten, die das Diktatursystem in der praktischen Politik zu nichts verpflichten, genügen dann schon, um einen weltweiten Nachrichtenwirbel auszulösen. Der Westen, der jahrelang in äußerster Spannung gelebt hat, begrüßt jedes winzige Anzeichen der Entspannung mit Freude. Und in einem solchen Moment kann man ihm leicht ein X für ein U vormachen und ihn überlisten. Wir sollten daher nicht vergessen, was Chruschtschow gesagt hat.
Ins Grab mit euch! Ins Grab mit euch! Ins Grab mit euch!
Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Spiel auf den Nerven der Menschheit. Ben W. Kops beschrieb die sowjetischen Drohungen zwischen 1957 und 1962, für die er den Begriff Chruschtschow-Orgel nutzte. Erstsendung im DLF am 8.10.1963. Am kommenden Samstag dann der letzte Teil unserer Geschichten mit Musik. Erich Richter widmet sich gleich drei Künstlern: Harry Friedauer, Theo Mageben und Ernst Stankowski. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut. Musik.